Ich bin eingebildet, ne? Weißt du, so
unkomplizierter. Ja, wie du sagst, der Foliensatz.
Genau, den Foliensatz bitte. Ja, vielen Dank, Marco. Das verkürzte Thema heute ist das Thema, was beim letzten Mal auch schon von der Agenda gefallen ist, aus zeitlichen Gründen. Jetzt würde ich aber gerne ein paar Themen nochmal ansprechen und auch die Rückmeldung einholen, insbesondere vielleicht von Nora und Christian und auch Carsten, zu diesen SME-Themen, weil tatsächlich der Zeitplan auch vorsieht, dass wir jetzt im Oktober schon in der Tech hier auch das Final beschließen, diese LSME und VSME-Überarbeitung. Und dass das dann im SRB diskutiert wird im November und im Dezember an die EU-Kommission übergeben werden kann. Also das ist vom Zeitplan jetzt auch tatsächlich so, dass es jetzt in die kritische Phase kommt. Zum VSME auf der ersten Folie noch mal ganz kurz als Recap sozusagen. Wie war der Standard denn ausgestaltet? Kann ich nur ganz kurz machen. Wir hatten diese drei Module, Basismodul, was ja auch wirklich sehr gut angenommen wurde von den Anwendern, aber insbesondere eben auch von der Zielgruppe Banken. Und das ist vielleicht etwas, was immer wieder auch nochmal betont werden muss. Wofür ist dieser VSME eigentlich? Das ist ein freiwillig anwendbarer Standard, der dafür dient, dass Banken oder andere, dass andere Kunden, andere Geschäftspartner sozusagen die Informationen bekommen, die sie von diesen Unternehmen brauchen. Und wir sehen in der Tech-Diskussion tatsächlich, dass es häufig so ein bisschen wieder aus dem Blick gerät, dass dann doch im Vordergrund steht, dass man noch den Aspekt und auch den Aspekt reinbringt und dass dieser Fokus auf die Nutzer dieser Daten eben ganz wichtig ist an der Stelle. Was gab es sozusagen? Es gab diese unterschiedlichen Einstiegs, also das Einstiegsmodul mit dem Basismodul und dann gab es das Narrative Pad Modul, wo es dann darum ging, die Policies, Actions und Targets zu beschreiben. Und es gab das Business-Partner-Modul, wo nochmal ganz explizit aufgegriffen werden sollte, welche Informationen denn von Banken, Kunden, Zulieferern benötigt werden. Diese Beschreibungen in diesem PAD-Modul, die haben sich als sehr ungünstig erwiesen. Da haben alle gesagt, also sowohl die Nutzer, dass sie damit eigentlich wenig anfangen können und auch aus SME-Sicht war das sehr schwierig darzustellen. Und von daher gab es so zu diesem ganzen Konstrukt jetzt die Überarbeitung und dann können wir auf die nächste Folie gehen. Und das hat sich jetzt auch schon wieder im Prozess ein bisschen weiterentwickelt. Deswegen habe ich auch nochmal neue Folien gemacht. Wir haben es gerade letzte Woche nochmal in der Tech diskutiert. Es gab in der letzten Woche auch Workshops mit Bankenvertretern, mit Unternehmensvertretern. Also man versucht jetzt hier wirklich auch sehr viel diese Informationen einzuholen. Man hat sich jetzt auf ein neues Konstrukt geeinigt oder das wird jetzt vorgeschlagen. Wir haben also weiterhin das Basic-Modul. Das wird um einige Themen ergänzt werden und einige Datenpunkte, sollte ich sagen, Themen nicht unbedingt. Ich zeige dann auch gleich nochmal, wie das dann ausgestaltet sein wird. Und dann gibt es das sogenannte Comprehensive-Modul. Das ist das eigentlich, was vorher das Business-Partner-Modul war. Also da sind die Informationen drin, die von den Banken und Corporate Clients typischerweise zusätzlich zum Basismodul noch abgefragt werden. Und das ist insofern wichtig zu verstehen, weil es trotzdem noch ein Additional Finance Modul geben soll, dieses AFI-Modul, wo dann nochmal zusätzliche aus der Bankenregulierung stammende Themen abgefragt werden sollen. Da wurden bis Stand letzter Woche noch 6 Themen vorgeschlagen. Tatsächlich ist es aber so, dass man 5 davon jetzt wirklich gestrichen hat. Die Banken haben im Bankenworkshop gesagt, wir brauchen das so gar nicht für KMUs. Und jetzt ist dieses Modul eigentlich begrenzt darauf, dass es einen Taxonomieplatzhalter gibt. Und das ist schon meine erste Frage eigentlich auch an den Fachausschuss. Es gibt also diesen Platzhalter, das soll dann darauf aufbauen, was von der Plattform for Sustainable Finance entwickelt wird für KMUs und soll diese Daten dann mit integrieren in den VSME-Standard. Das hat in der Tech auch zu großen Diskussionen geführt, weil man gesagt hat, also die Taxonomie, das ist schon für große Unternehmen ein Riesenproblem. Wenn man das jetzt dann noch ausrollen will für KMU, dann ist das auch ein falsches Signal einfach an der Stelle. Und in dem VSME dort den Platzhalter zu haben, soweit sind wir in der Diskussion bei Tech noch nicht gekommen, aber ich wollte die Frage mal hier in den Raum stellen. Ich persönlich würde eigentlich dafür plädieren, dass man das rausnimmt, dass man dort auch erstmal die Entwicklung abwartet, bevor man hier auch die Pferde scheu macht und den KMU suggeriert, da kommt jetzt auch dann irgendwann gleich für euch diese Taxonomie. Und von daher, wie seht ihr das?
Ich darf mal kurz noch den Marco Diepels, weil vielleicht kann er nochmal ergänzen aus der Plattformsicht.
Genau, ganz kurz. Also die Plattform ist sich einig, Umwelttaxonomie für KMUs geht nicht. Punkt. Oh. Aber sie arbeiten an einem sogenannten oder an Überlegungen für einen sogenannten Simplified Approach. Und da gehen halt die Vorschläge noch querfeldein. Zum Beispiel keine Do No Significant Harm, sondern nur wesentlicher Beitrag. Oder kein Mindestschutz. Also es gibt verschiedene Überlegungen, wie man KMU das Leben erleichtern kann, dass sie halt nicht alle technischen Bewertungskriterien erfüllen müssen oder nur ein Teil oder wie auch immer. Also so weit ist die Plattform aber noch nicht. Ja, aber also die Plattform ist sich einig, keine Full-Taxonomie für SMEs, weil ich glaube, das ist jedem offensichtlich.
Aber dann haben wir da also einen sehr begrenzten Diskussionsstand.
Aber es ist noch völlig am Anfang die erste Überlegung.
Aber ich glaube, dass es etwas geben soll, dass es, also zumindest derzeit aus der Information, die wir auch bekommen haben bei der Tech, es war dort jemand, die berichtet hat aus der Sustainable Finance Plattform, dass es etwas geben soll, ist bislang, so habe ich es verstanden, jedenfalls unstrittig. Und das ist letztlich ja auch schon problematisch, wenn man sich da in die Details dann einarbeitet.
Ja. Ich wollte das nur unterstützen. Also das halte ich für richtig, dass man da Vorsicht walten lässt. Mhm. Auch unter Signalgesichtspunkten zum gegenwärtigen Zeitpunkt zumindest.
Das sehe ich genauso. Also da das würde wirklich zu mehr Fragezeichen, glaube ich, führen aktuell. Ist daher auch das Thema des Platzhalters würde ich wirklich schon in Frage stellen wollen.
Okay.
Vielleicht noch mal die Bank an sich abfragen. Ich meine, ich mache das, für die wäre das ja, wenn. Ja, also mit einem Taxonomie-Daten bekäme.
Mehr Taxonomie-Informationen für einen selber, das ist natürlich Taxonomie insgesamt hat ja einen limitierten Erfolg, um es so zu umschreiben. Und auch ob es jetzt hilft, auch zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt, das dann auch noch auf den anderen Kreis dann auszukriegen. Also ich ja kritisch, also wenn man im ersten Schritt erstmal Erfolg und Sinnhaftigkeit der jetzigen allgemeinen Taxonomie-Regel vielleicht nochmal hinterfragt, um dann im nächsten Schritt auf die Kleinen zuzugehen.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu inhaltlich, aber ich frage mich, was es für einen Sinn macht, nur bestimmte Taxonomie-Informationen aufzunehmen. Ich glaube, es würde Sinn machen, entweder den kompletten Link zur Taxonomie zu speichern oder alle Taxonomie-Informationen zu erfordern, weil dann kann ich sagen, ist das ein Taxonomy-Aligned Investment oder eine Taxonomy-Aligned Insurance Activity zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt nur Angaben zum Mindestschutz zum Beispiel, reicht das nicht aus, um zu sagen, wenn ich in dieses Unternehmen investiere, das ist ein Taxonomy-Aligned Investment, dafür brauche ich die Contribution, das ist etwas alles. Deshalb glaube ich, also persönlich entweder ganz oder gar nicht. Und die Tendenz geht, glaube ich, zu gar nicht aktuell.
Oder?
Das ist, glaube ich, die Realität gut beschrieben. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine optionale Variante wählt. Also ich finde, es sollte den Unternehmen, die in einer Branche sind, wo es für sie einen Mehrwert generiert, sollten die Möglichkeit haben. Und das ist zum zweiten Punkt. Gibt es so viele Varianten? Ja, hätte ich das gut gefunden, wenn es auch mal 2, 3 Vorschläge gegeben hätte. Also sagen wir nur die erste Ebene und Ebene 2 und 3, Do No Significant Harm, Minimum Safeguards auf einem freiwilligen deklaratorischen Pfad etc. Aber das jetzt komplett von der Tagesordnung zu nehmen, da hätte ich ein Problem mit. Weil man ist ja mit dem Aufschlag gestartet, CSRD plus EU-Taxonomie jetzt in der reduzierten Fassung. Und ich finde, es sollte den Unternehmen freigestellt werden. Und ich finde auch eine bewusste Entscheidung, das Kreuz zu setzen, wir machen keine EU-Taxonomie-Berichterstattung, finde ich, wäre für mich rein psychologisch ein wichtiger Effekt. Also es muss das müssten die entscheidenden Gremien im Unternehmen das bewusst entscheiden. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Aspekt.
Okay. Vielen Dank. Es ist ja auch möglich, wenn es dann etwas gibt, das auch wieder aufzunehmen in den VSME-Standard. Die Frage ist nur, ob man jetzt, wo das alles noch so in der Diskussion ist, da eben schon auch so einen Platzhalter mit aufnimmt. Okay, vielen Dank. Eine große Veränderung an dem VSME-Standard, abgesehen von dieser neuen modularen Ausgestaltung, ist, dass es keine Wesentlichkeitsanalyse mehr geben wird für KMU. Hier hat man sich jetzt durchgängig für alle Module dafür entschieden, dass man den If-Applicable-Ansatz wählt. Es geht sogar so weit, dass man nicht jeweils immer sagt If-Applicable, weil es so schwierig auch ist, dann zu wissen, wann bin ich denn jetzt irgendwie applicable oder nicht, sondern dass man das auch in dem Standard wirklich ausformuliert. Also das ist das Ziel erstmal, was man formuliert hat. Ob das dann in jedem Datenpunkt so geht, dass man das ausformuliert. Aber so ist erstmal eine ganz wichtige Hürde, glaube ich, genommen für den VSME-Standard, weil ja diese Wesentlichkeitsanalyse für die meisten Unternehmen auch dazu geführt hat, dass sie diesen Bankenteil, also jetzt hier das Comprehensive-Modul, gar nicht mehr anwenden konnten, weil sie gesagt haben, wir müssen eigentlich schon, wenn es um Wesentlichkeitsanalyse geht, sind wir dann schon raus. Das also als anderer wichtiger Änderungspunkt. Dann arbeite ich mich mal bei der Folie jetzt nach links durch. Das Comprehensive-Modul wird also in Teilen neu aufgestellt. Vieles von dem, was dann aber in diesem Business-Partner-Modul ist, findet sich dort wieder. Ein wichtiger Bestandteil dieses Moduls, wo ich persönlich finde, das ist noch nicht besonders glücklich verankert in dem Modul, sind die Entity-Specific Disclosures. Das heißt, man hat gesagt, es soll zu diesen Datenpunkten, die gefordert werden, auch ganz explizit nochmal den Hinweis darauf geben, übrigens unternehmensbezogene Informationen können hilfreich sein. Also da steht nicht shall, aber können hilfreich sein und jeder soll berücksichtigen oder mal prüfen, ob es solche Informationen gibt. Und als einzige Beispiel, was dazu angeführt wird, gibt es dann die Scope 3 Emissions, die dort angeführt werden. Und da wiederum ist jetzt neu reingekommen ein Shell für die High Climate Impact Sektor Unternehmen. Die sollen jetzt Scope 3 machen. Das ist jetzt im Rahmen der Überarbeitung neu reingekommen. Und das ist auch etwas, was ich hier gerne nochmal zur Diskussion stellen würde. Bisher war es wirklich immer nur May. Unternehmensspezifische Daten, befasst dich damit, es kann hilfreich sein. Beispiel ist Scope 3, dann war Schluss. Und jetzt ist eben für diese High Climate Impact Sektoren, die ja auch viele, viele Seiten in den NACE Codes umfassen, also es ist ja nicht sehr eng abgegrenzt, welche das sind, gibt es jetzt also die Verpflichtung. Mein Vorschlag wäre, hier wieder auf dieses alte Modell zurückzugehen, dass es nämlich nur darauf hingewiesen wurde, dass man aber in dem Standard selber Guidance gibt, wie man das ermitteln könnte, weil es auch davon abhängig ist, ob die Banken es tatsächlich abfragen. Und viele Banken, zumindest haben wir die Rückmeldung bekommen, die sagen, wir schätzen das ohnehin nur. Also wir gucken dann, in welcher Branche das KMU tätig ist, dann schätzen wir das und wir brauchen dort nicht das KMU, das sich dann mit der Scope-3-Ermittlung auseinandersetzt. Wäre sozusagen nochmal die Frage auch in die Runde, ob das in der Meinung auch des Fachausschusses entspricht.
Das ist eine irrsinnige Überforderung. Ja, der KMU ist jetzt überall Scope-3, also auch wenn es nur die Sektoren betrifft. Aber das ist ja nochmal so diese Königsdisziplin. Und ich glaube, das muss ja fundiert gemacht werden. Und ansonsten ist es dann, ich weiß nicht, ob das nicht am Ende so eine Verschlimmbesserung ist, wenn da jetzt jedes KMU seine ganze Energie auf diese Scope-3-Ermittlung fokussiert, wenn diejenigen, die die Information benötigen, sagen, dass sie einen anderen Approach haben. Aber freiwillig, wie als Beispiel, das vorher drin war, würde ich das auf jeden Fall sehen. Ne, so ein bisschen dieses bewusste Entscheiden, dass man es halt dann nicht macht. Aber ich würde es nicht verbindlich vorgeben. Das ist ja eine Riesenhürde dann.
Ich finde, mit solchen informierten Fragen, dass man einfach mal sagt, findet ein Scope 3 Reporting statt und welche der 15 Kategorien werden berichtet? Also ich glaube, diese Darstellung 8 Upstream, 7 Downstream und dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt, ich glaube, diese zweite Stufe, die findet bei den meisten Unternehmen nicht statt. Selbst bei den Großen nicht. Von daher, wir haben auch mal ein Screening bei uns jetzt in der Branche gemacht. Also sehr, sehr heterogen, wie berichtet wird bei den 15 Kategorien. Und selbst wenn da jetzt die einen drei, die anderen sieben, die anderen neun berichten, müsste im besten Fall eine informierte Entscheidung dahinter stehen, warum ich nur 3, 7 oder 9 als wesentlich sehe, beziehungsweise ob man den Versuch gestartet habe. Aber im Moment ist es eine massive Überforderung. In Abhängigkeit von der Branche natürlich. Ne? Es betrifft ja nicht jede Branche gleich.
Aber wie soll das gemacht werden, wenn die Wesentlichkeitsanalyse eh schon nicht gemacht wird?
Aber das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, da konkrete Fragen dazu auch aufzunehmen, was man dazu darstellen könnte, um auch dieses Thema dann, wie du sagtest, informiert abzuarbeiten. Vielen Dank. Gut, dann nehme ich das mit und dann nochmal eine Spalte weiter zum Basismodul. Da werden einige Punkte ergänzt werden. Also das ist auch eine harte Diskussion, die da jedes Mal um jeden einzelnen Datenpunkt geführt wird. Meines Erachtens zu Recht, weil doch einige Punkte jetzt auch wieder reingekommen sind, wo man sagen muss, ist das jetzt wirklich der Wunsch der Banken oder ist das ein Wunsch, der jetzt aus anderen Stakeholdergruppen kommt? Und das ist das, wo ich meinte, dieses Ziel des HausMe-Standards darf man hier wirklich nicht aus den Augen verlieren, für wen wird es eigentlich gemacht. Ein Punkt, der wo ich nochmal so die Meinung einholen wollte, wie schwierig oder kompliziert das eigentlich ist für die Unternehmen, ist die Geolocation of Sites. Das ist etwas, was jetzt eingeführt wird bei B1, also im ganz allgemeinen Angaben zu den Unternehmen. Das wird auch noch ein bisschen ergänzt um Balance Sheet, Total Turnover und so weiter. Meines Erachtens alles wichtige Informationen, die meisten Banken ja auch aus anderen Informationsquellen ohnehin haben. Von daher ist das, glaube ich, gut, dort das nochmal so auszuführen. Aber eben diese Geolocation of Sites hat verschiedene Gründe. Zum einen zum Beispiel auch die physischen Risiken besser einschätzen zu können, wirklich auch konkret nachfragen zu können, welche Versicherungen habt ihr gegebenenfalls für Assets, die im Risiko stehen und dass man dort besser einschätzen kann, wie ist das KMU aufgestellt. Ich erinnere mich allerdings an Gespräche, insbesondere mit den Agriculture-Unternehmen, die gesagt haben, das wäre für sie also ein ganz großes Problem, dort die Geolocation-Daten anzugeben für ihre Sites. Sites ist im Übrigen genauso definiert wie auch in Z1, dass man da den Gleichlauf hat. Ich persönlich denke, das ist eine sehr sinnvolle Information für die Banken und Versicherungen, aber wollte noch mal so einholen im Fachausschuss, wie das beurteilt wird, dass das eine Angabe ist, die hier neu aufgenommen wurde.
Vielleicht hier nochmal die ergänzende Frage für die Berichterstattung nach Biodiversitätsaspekten wird natürlich ein Geolocation-Check durchgeführt. Also das heißt, man jagt die Standorte durch eben diesen Risikofilter, um entsprechend schon mögliche Impacts oder Risiken hinsichtlich Biodiversität abzuleiten. Bei den physischen Klimarisiken wird es eben auch gemacht. Da gibt es eben mittlerweile auch Tools, die einem entsprechende schon physische Klimarisiken, Flood und was auch immer, Storm und etc. Oder Niedrigwasser entsprechend anzeigen. Aber die Geolocations alle zu veröffentlichen, einfach in einer Liste, sehe ich jetzt nicht. Also aber, die Risiken oder die Analyse intern durchzuführen, ja. Und auch die Ergebnisse darzulegen. Also zu sagen, und es gibt eben Standort XY oder so und so viele Standorte, die sich eben in Regionen mit hohen physischen Klimarisiken und hier vor allen Dingen Überflutung, Niedrigwasser und so weiter befinden. Aber eine reine Aufzählung der ganzen Standorte inklusive der Geolocation.
Was man, glaube ich, immer noch berücksichtigen muss, es ist keine Veröffentlichung. Also die VSME, also die SME, KMU-Unternehmen müssen das ja nicht veröffentlichen. Es ist wirklich im bilateralen Austausch mit den Banken, mit den großen Unternehmen.
Aber ist dann nicht trotzdem das Ergebnis zentral, anstatt die Geolocations zu übermitteln? Ich weiß, das wäre jetzt meine Frage. Ja,
genau.
Also das ist ja die Frage, wer führt die Analyse durch? Ne? Also wird die Analyse auf Seiten der Preparer durchgeführt? Oder überlasse ich die Analyse oder schiebe ich die Analyse in Richtung Banken?
Dazu muss man vielleicht im Hinterkopf behalten, was zu Biodiversität anzugeben ist und was zu den Risiken anzugeben ist. Man hat da ja nur begrenzte Angabepflichten. Also bei Biodiversität beispielsweise muss ich nur angeben, wie viele Flächen ich habe, die an oder in diesen geschützten Gebieten sind, mehr gebe ich dazu nicht an. Und das war praktisch ein Vorschlag, einen Kompromiss zu haben zwischen den Informationsbedürfnissen der Banken, dass die wirklich sich eine Vorstellung davon machen kann, welche Standorte habe ich hier. Bei den Risiken muss ich angeben, welche Vermögenswerte im Risiko stehen und ob die versichert sind. Und zur Versicherungshöhe kommen wir nachher nochmal. Wenn diese Informationen den Banken reichen würden, und das ist sozusagen eine Frage, die dann weitergereicht wird, dann brauche ich das nicht. Das ist richtig. Also wir hatten es in den Gesprächen mit den Bankenvertretern, kam ehrlich gesagt auch nie der Vorschlag auf, diese Geolocations anzugeben. Das war dann eher die konkreten Angaben zu Risiken, Versicherungen, die abgeschlossen wurden. Aber es gab hier eben die Rückmeldung aus den anderen Banken-Workshops. Nora, wie siehst denn du das, wenn ich dich ganz konkret ansprechen darf? Ist das schwierig?
Ich befürchte ja. Mhm. Habe aber auch noch nie die Anforderung bankenseitig irgendwie bei uns oder unseren Landwirten oder ähnliches mal gehört.
Okay. Ja,
mir noch nie. Also ich sehe das, gerade in Richtung der Auswertung und der Aussagen, wie Tanja das gerade dargestellt hat, könnte es sogar eine Vereinfachung sein, wenn man das dann rausgibt, weil diese Einschätzung oder zu der Schlussfolgerung, was sich daraus ergibt, natürlich für die kleinen oder Kleinstunternehmen dann schwierig ist. Mhm. Also ich habe den Punkt tatsächlich der Geolokalisierung so noch nie gesehen als Anforderung. Mhm. Weiß nicht. Christian,
ich kann es auf jeden Fall dann nochmal mitnehmen, dass man da nochmal wirklich die Interessen auch bei den Banken nochmal fragt. Okay, dann habe ich schon ein paar sehr wichtige Punkte mitgenommen. Wir können aber dann mal auf die nächste Folie nochmal gehen. Das sind eigentlich keine wichtigen Punkte, die wir nochmal zu diskutieren hätten. Nur vielleicht auch in die Runde, falls jemand etwas Besseres einfällt als Comprehensive Module. Damit sind alle noch nicht so wirklich einverstanden, weil es letztlich eigentlich schon wieder dieses Business Partner Modul ist, aber irgendwie dann doch neu bezeichnet werden sollte. Genau, und was noch ein wichtiger Punkt ist, der hier auch wieder in die Diskussion kam, war natürlich, dass die KMU sich fragen, was eigentlich spätere sektorspezifische Standards dann noch für Auswirkungen haben und wie umfangreich die sein werden, wie dann das Zusammenspiel sein wird zwischen diesem Standard und den Sektorvorgaben und auch das Value Chain Cap und LSME, VSME. Aber das ist ein großes Themenkomplex, was auch zurückgegeben wurde an die EU-Kommission jetzt, dass man mal gefragt hat, wie sieht es eigentlich aus, wenn dieser LSME ja diese Funktion des Value Chain Cap haben soll. Bedeutet das gleichzeitig, dass man dann keine Sektorstandards erarbeiten könnte, weil die ja nicht im Einzelnen in dem LSME adressiert sind? Oder wie soll dieses Zusammenspiel funktionieren? Da hatte jetzt die EU-Kommission auch nicht ad hoc eine Antwort drauf. Also die Frage wurde jetzt wirklich nochmal explizit dann adressiert bei der EU-Kommission. Dann können wir auf die nächste Folie gehen. Wesentlichkeitsanalyse hatte ich gesagt, dass das adressiert ist. Können wir gleich mal weitergehen. Was entfallen ist, sind diese ganzen qualitativen Angaben, diese zu den Practices, was die KMU eigentlich machen, um hier zu einem nachhaltigeren Wirtschaften zu kommen. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil viele KMU in den Diskussionen gesagt haben, dass sie eigentlich auch gerne darüber berichten, um mal so ein bisschen aufzuzeigen, was sie eigentlich so machen. Aber für die Vereinfachung ist es sicherlich viel besser, wenn man dieses relativ schwer verdauliche Thema des ganz, allgemein benannten, welche Practices habt ihr denn so? Das war für die KMU auch schwer greifbar. Also die sich damit schon näher befasst haben gesagt, sie würden es gerne darstellen. Aber die sich jetzt erstmals damit befassen, für die ist es sicherlich wirklich besser, wenn das so eine abgespeckte Version des VSME ist. Von daher, wenn es dazu noch keine Anmerkungen gibt, würde ich nochmal weitergehen. Biodiversität hatten wir schon angesprochen mit den Geodaten. Da können wir auch weitergehen. 5 Minuten. Ja, zur eigenen Belegschaft, die allgemeinen Merkmale. Hier hätte ich nochmal eine wirklich wichtige Frage auch an den Fachausschuss. Da wurden nämlich neu aufgenommen Angaben zu den Non-Employees. Hier wird argumentiert, dass es wohl auch Banken gegeben hat, die das extra eingefordert haben, insbesondere wohl die italienischen und französischen Banken, die sich da in einem Bankenworkshop nochmal ganz explizit dazu geäußert haben. Das war vorher so in dem Standardentwurf nicht drin. Also zu Non-Employees gab es eigentlich gar nichts. Wir haben uns jetzt schon darauf geeinigt, dass es nicht im Basismodul, sondern wenn überhaupt in dieses Comprehensive-Modul kommt. Grundsätzlich finde ich aber diese Non-Employees schwierig und vielleicht können Christian oder Nora oder Carsten auch nochmal so eine Rückmeldung geben. Wir haben das ja bei dem LSME diskutiert, also mit den größeren Unternehmen, die da schon gesagt haben, wir verstehen es eigentlich schlecht. Also was ist denn jetzt, wenn wir einen IT-Service auslagern? Ist das jetzt dann schon Non-Employee? Also diese ganz plastischen Beispiele, die dann von den NGOs gebracht werden, ein KMU arbeitet nur mit Leiharbeitern, das sehen die meisten, das haben die meisten dann gar nicht vor Augen und fragen sich, was es mit diesen Non-Employees eigentlich auf sich haben kann. Und auch wenn die Angaben dazu gar nicht, die sind wahrscheinlich gar nicht so dramatisch, aber man muss sich mit diesem Konzept Non-Employees befassen, um dann sagen zu können, wie viele ich habe und wie viele auch verstorben sind. Also diese Fatalities aufgrund von Arbeitsunfällen muss man dann auch für Non-Employees angeben. Ob ihr da nochmal eine Rückmeldung hättet zu diesen Non-Employees oder auch vielleicht, was die Rückmeldung von den großen Unternehmen ist, wie schwer oder leicht es ist, dieses Konzept abzugrenzen.
Vielleicht nochmal erklären, welche Angaben da gefragt sind.
Genau, wenn man meint, genau, man muss die Anzahl angeben und man muss die Fatalities angeben wegen Arbeitsunfällen und Öl. Also und Gesundheit, die aufgrund der arbeitsbedingten Umstände eingeschränkte Gesundheit. Also letztlich geht es wirklich um Todesfälle und die Anzahl von Non-Employees. Es gab auch noch eine andere Angabe, die ist aber jetzt in der Diskussion schon entfallen. Also das sind die beiden Angaben. Aber schon die Anzahl eben anzugeben, dafür muss ich ja erstmal das Konzept durchdrungen und angewendet haben.
Ja, und Banken gesagt, das wären für die wichtige Informationen.
Die Italiener und Franzosen offensichtlich. Also die deutschen Bankenvertreter, die bei diesem Workshop dabei waren, die haben gesagt, also für uns hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Aber das ist ja so die Frage, wie dann das so reinkommt. Und das ist ja die schwächste Gruppe im System, wie dann immer betont wird in den Diskussionen. Von daher ist es auch eine sehr zähe Diskussion um diese Non-Employees.
Also zwei Punkte. Also bin ich vollkommen bei dir. Dann braucht es wirklich teilweise auf nationaler Ebene, was man unter Non-Employees tatsächlich versteht. Also ich sage mal, das kann ja von sogar auf Sektorebene unterschiedlich dann sein. Das zum einen und bezüglich der KPIs ist für mich auch immer die Frage, kommt man überhaupt an die Daten ran? Und gerade bei dem Thema der Non-Employees Fatalities, also da aus Datenschutzgründen kommen wir da überhaupt teilweise überhaupt nicht ran. Also das nicht mal die Großen, geschweige denn dann die Kleinen, die dann in Richtung Leiharbeit oder Personaldienstleister oder ähnliches. Also das ist auch wirklich eine, bei uns lange diskutiert, ob wir diese Daten überhaupt anfragen dürfen.
Aber ihr fragt sie ab, ja?
Das Nein.
Okay.
Also da, wo wir sie bekommen, ja, aber wo wir sie nicht bekommen, dann lassen wir es auch sein. Hm. Weil das dann teilweise genau aus den Argumentationen, wir dürfen das gar nicht rausgeben, ne? Hm. Und dann ist das erledigt.
Hm. Der Rattenschwanz ist massiv. Ja. Es geht ja darum, also wir sind bei unserem Prüfen, bei unseren Dienstleistern könnten wir das mit in die Verträge mit aufnehmen, dass es ja einen zusätzlichen Reporting-Zweig gibt. Bei den Fatalities ist es insofern einfach, weil die sehr offensichtlich sind und dafür braucht es keinen, also es klingt ein bisschen zynisch, aber dafür braucht es keinen eigenen Reporting-Zweig. Aber diese grundsätzliche Frage, Arbeitsunfälle oder ein LTIF jetzt bei Non-Employees, ist theoretisch möglich, aber es muss wirklich vom Aufwand und Ertrag abgewogen werden, ob wir das in die Verträge mit aufnehmen, dass dort ein Reporting-Zweig entsteht. Und bei uns würde das komplett neue, erweiterte Zuständigkeiten auch für den Arbeitsschutz mit sich bringen. Und das erfordert dann zusätzliche Ressourcen, weil mit dem bisherigen CAPAS können wir das nicht leisten. Dann gibt es diese neue Zahl, die muss natürlich dann über alle Dienstleister erhoben werden. Das dauert dann auch sukzessive eine gewisse Zeit, bis wir diese Zahlen haben. Und dann wäre die Frage, wie belastbar sind diese Zahlen? Die können Sie an uns liefern, aber dann wäre auch wieder die Frage, was der Prüfer jetzt als Beleg dafür haben möchte, dass diese Zahlen valide sind. Also ich kann das jetzt noch beliebig fortführen. Wir haben bei uns jetzt erstmal diese Sensibilisierung vorgenommen, dass wir sagen, das ist eine Zahl, die potenziell erhoben werden kann. Aber mir ist der Mehrwert ist für mich nachvollziehbar, aber Aufwand und Ertrag sind sehr schwierig. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Gewerbe. Also wenn wir jetzt Rohstoffe aus einem Land beziehen, dann ist es was anderes, wenn ich jetzt so den Minenarbeiter nicht direkt beschäftige. Aber wenn ich jetzt einen IT-Dienstleister von einer IT-Bude, ganz gleich welcher Firma beschäftige, dann ist der Mehrwert für die entsprechende Bank, für den Finanzmarktakteur, für den Investor, also tendenziell gleich null.
Thomas. Was die Abgrenzung angeht, hilft da vielleicht die Definition, die im Set 1 auch drin steht? Also Frage an die Praxis auch. Da ist definiert, was Fremdarbeitskräfte sind oder Non-Employees. Und da wird gesagt, das sind Auftragnehmer, die dem Unternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Arbeitsleistungen geschlossen haben und dann in Klammern Selbstständige oder Personen, die vom Unternehmen bereitgestellt werden, die in erster Linie im Bereich der Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften tätig sind. Das heißt, hier wären auch dann die durch Personalfirmen verliehene Arbeitskräfte, dann die es nicht selbst von sich aus machen, sondern die zum Beispiel bei Amadeus Fire angestellt sind. Hilft diese Abgrenzung, also diese Definition bei der Abgrenzung, ist die eher schwierig?
Also, die hilft schon? Also,
ja, Entschuldigung, aber ich halte das für relativ schwierig in der Praxis, das abzugrenzen, weil das dann komplett mit irgendwelchen eingekauften Dienstleistungen durcheinander geht.
Weil du nicht unterscheiden kannst, ob der IT-Dienstleister ins Auslagerungsverfahren oder ob der Mitarbeiter irgendwie der.
Was auch immer der gerade macht, dann ist es eine Auslagerung, eine formelle. Gut, dafür gibt es in Banken oder im Finanzdienstleistungsbereich gibt es Definitionen, sodass man da vielleicht da hinein, aber auch in der Industrie halte ich das für schwierig.
Also dieses Beispiel ist ja auch im Standard mit drin, auch in dem VSME. Also diese Definition, die ist da aufgeführt. Aber dass die dann wirklich in der Praxis das anzuwenden, wenn ich jetzt wirklich eine Leiharbeitsfirma habe, dann ist es noch das eine, dann kann ich das relativ schnell zählen, obwohl dann auch die Frage ist, ich habe die jetzt 3 Monate im Unternehmen gehabt, dann sind die wieder weg. Was muss ich denn da jetzt am Jahresende angeben? Ist das eine Strombetrachtung oder eben eine Endjahresbetrachtung? Also das bringt schon Probleme mit sich. Aber wenn ich dann eben in diese Grenzbereiche komme, die KMUs dann sofort vor Augen habe, dann ist es denen nicht so klar aus dieser Definition, was da jetzt mit gemeint ist. Man hat eine Weisungsbefugnis, man ist Auftraggeber, das ist etwas, was man grundsätzlich auch im Unternehmen selber machen könnte. Und dann ist die Frage, ob das dann als Non-Employee schon zu zählen wäre. Und genau, also das ist ich nehme das erstmal dann so mit und hätte dann nur noch, wir sind schon 3 Minuten über der Zeit, aber eine Frage hätte ich noch, die ist auf der vorletzten Folie, glaube ich. Und zwar geht es da nochmal um den LSMB, also dieser Standard, der dann wirklich verpflichtend anzuwenden ist. Und da gibt es einfach ein großes Thema, nämlich dass derzeit die Reduzierung dadurch erreicht wird, dass man Shell-Datenpunkte in May-Datenpunkte umwandelt. Das macht den Standard natürlich insgesamt immer noch sehr umfangreich und komplex, aber die Datenpunkte, die Verpflichtungen sind deutlich geringer geworden. Also die Ansage war, dass man so bei 30-40% schon verringerter Datenpunkte ist, Shell-Datenpunkte. Das führt zu der einen Frage, was hat das eigentlich mit dem Value Chain Cap auf sich? Muss die Value Chain Cap sich immer auf Shell-Datenpunkte oder auch auf May-Datenpunkte beziehen? Das ist wieder etwas, was an die EU-Kommission zurückgegeben wurde. Für mich ist aber so ein bisschen die Frage, wie wird es gesehen? Ist ein Standard einfacher, wenn er diese May-Datenpunkte enthält? Meine persönliche Auffassung ist, dass diese Anwender des LSME-Standards ja durchaus auch, das sind gelistete Unternehmen, die werden diese Datenanforderungen im Zweifelsfall auch bekommen und die May-Datenpunkte helfen zu erläutern, welche Informationen man dort wie aufbereiten könnte und vielleicht eben auch schon dafür zu sensibilisieren, welche Anfragen kommen können. Aber das große Gegenargument ist natürlich, dass der dann immer noch groß und umfangreich ist, dieser LSME-Standard. Und ob es da eine Meinung im Fachausschuss gibt, die wir dort mit zurücknehmen können in die Tech-Diskussion. Vielleicht ganz konkret an dich nochmal, Nora, die Frage als sozusagen KMU. Wenn du so einen Standard hast, der sehr viele May-Datenpunkte hast, überblätterst du das einfach oder ist das...
Ja.
Es macht die Arbeit nicht komplexer sozusagen. Okay.
Wobei ja auch, man muss ja dazu sagen, also jetzt aus der Perspektive der größeren Unternehmen, wenn jetzt ein neuer Standard aufgenommen wird und die Definitionen abgeleitet werden, dann gehen wir davon aus, dass das ja die Daumenschrauben sind, die auch morgen kommen werden. Deswegen erster Blick natürlich sehr pragmatisch, aber der zweite Blick ist natürlich, was könnte dort kommen? Und dann werden die Vorarbeiten natürlich schon getätigt. Deswegen, also ich bin ganz stark hier für den May, dass man sich ein bisschen darauf vorbereitet, aber dass es sozusagen jetzt nicht die große Bugwelle ist, die jetzt kommt.
Das ist auch die Befürchtung der gelisteten Unternehmen tatsächlich, dass selbst wenn da jetzt ganz viele May-Datenpunkte drin sind, dass das letztlich auch am Kapitalmarkt als Erwartung formuliert wird, dass es dann doch Shell-Datenpunkte werden, was auch dagegen spricht, das so drin zu lassen in dem Umfang.
Wie will sich denn die Kommission dazu äußern? Da müsste ja dann auch eine geeignete Form dafür gefunden werden, dass das May auch wirklich May dann heißt.
Ja.
Das können Sie dann in den FAQ wieder reinschreiben.
Ja.
Das muss auf jeden Fall dann auch glasklar sein. Weil wenn man das offen lässt und dann mit einem unbestimmten May ganz viel in den Raum stellt, kann ich mir auch schon eine lebhafte Diskussion vorstellen. Was muss man dem zusammen denn, ja, das geht ja insbesondere dann auch um die größeren Einheiten, die dann davon da den klares Bild sich verschaffen wollen.
Ja. Okay, dann haben wir im Schnelldurchlauf viele Punkte adressieren können. Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen und dann werde ich beim nächsten Mal Neueres aus der LSME und VSME-Welt berichten.
Vielen Dank an Kathi Beiersdorf. Wir machen jetzt eine Pause, die von vor 7 Minuten schon war.